Herzlich willkommen, liebes Publikum, Kolleginnen und Kollegen und Bürgerinnen und Bürger. Ich bin Jasmin Siri, ich bin Soziologin und darf heute hier moderieren. Eine Veranstaltung mit den zwei Gästen, die ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Erstmal darf ich Sie begrüßen im Namen des Exzellenzclusters Kulturelle Grundlagen von Integration und im Namen des kulturwissenschaftlichen Kollegs, die heute die Gastgeber dieser Veranstaltung sind. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie die Erfindung und Weiterentwicklung des Computers unsere Gesellschaft verändern, im ganz Allgemeinen. Und wir werden dabei einen Schwerpunkt auf das Politische setzen, weil es ja immer schwierig ist, so sozusagen das Digitale an und für sich zu besprechen. Deshalb ist unser Schwerpunkt, wie verändert sich die Politik der Gesellschaft? Sicher kennen Sie die aktuellen Debatten über die sogenannten Fake News oder also unwahre Nachrichten oder über die Manipulation von sozialen Netzwerken, zum Beispiel im Vorfeld von Wahlen. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Wir werden uns fragen, was denn an diesen Diagnosen dran ist, wo sie korrekt sind, wo sie vielleicht auch übertrieben sind. Dabei helfen uns zwei Wissenschaftler, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen werde. Es handelt sich um zwei der interessantesten Vertreter des aktuellen wissenschaftlichen Feldes zu diesem Thema, meiner Meinung nach. Die beide für sich genommen den State of the Art einer modernen und innovativen Forschung zur Veränderung der Welt durch die Computer sind. Sie verfolgen in ihrer jeweiligen Forschung ganz unterschiedliche Ansätze, gemeinsam haben aber beide den sensiblen Umgang mit Daten einerseits und ihrer Theoretisierung und der Hinterfragung von Alltagswissen und Common Sense, der zu oft die Debatte über die sogenannte Digitalisierung prägt. Ich freue mich daher sehr, dass Sie beide bereit waren, heute hierher zu kommen und mit uns und mit Ihnen zu diskutieren. Andreas Jungherr, hier zu meiner rechten Seite, ist Politikwissenschaftler und Professor für Social Science Data Collection and Analysis an der Universität Konstanz. Zuvor hat er am Lehrstuhl für politische Psychologie an der Uni Mannheim und am Lehrstuhl für politische Soziologie der Uni Bamberg gearbeitet. Jungherr arbeitet zu politischer Kommunikation mit Fokus auf die Nutzung digitaler Technologien durch Organisationen. In seinen Publikationen stellt er unter anderem sehr spannende neue Methoden der computerisierten Sozialwissenschaften vor. Ich verspreche mich schon alleine beim Sagen, weil ich dran denken muss, wie komplex das ist, was du da immer rechnest. Genau, und er diskutiert Fallstricke einer zu nah am Alltag oder am Alltagswissen gebauten Erklärung der Veränderung von Politik. Er hat eine Vielzahl spannender Artikel geschrieben für ein interessiertes Publikum, das jetzt nicht irgendwie Mathe-LK hatte und danach Statistik studiert hat. Empfehle ich sehr seinen Blog. Ich habe es aufgeschrieben, andreasjungherr.net, auf dem er wirklich aktuelle Literatur bespricht. Also das ist wie eine kleine Zeitschrift aufgebaut, eigene Aktivitäten, aktuelle Literatur und das immer, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar und verständlich, auch für Mathe-Idioten wie mich. Genau, vielen Dank, dass du da bist und dass du uns nachher ein bisschen was erzählen wirst. Zu meiner linken Seite sitzt Jan-Felix Schraper. Er ist Soziologe am Lehrbereich für Organisations- und Innovationssoziologie der Uni Stuttgart. Er arbeitet unter anderem zu den Themen Innovations- und Techniksoziologie, Kollektivität in der digitalen Gesellschaft und viel auch zur soziologischen Theorie. Spannend an seiner Forschung ist es, dass er einen soziologischen Blick auf Technik mit theoretischen Auseinandersetzungen kombiniert, was im deutschen Sprachraum nicht unbedingt immer so ist. Als Publikation, die sich auch für ein interessiertes Nicht-Fachpublikum lesen lässt, empfehle ich Ihnen das gerade neu erschienene Buch Kollektivität um Macht im Internet, soziale Bewegungen, Open-Source-Communities, Internetkonzerne. Das hat er gemeinsam mit Ulrich Dolata geschrieben. Vielen Dank, dass du da bist und dass du den Weg nach Konstanz gemacht hast heute nach deiner letzten Gremiensitzung.
Sehr gerne. Ich wechsle jetzt das Mikrofon.
Genau. Wir steigen jetzt nämlich auch gleich ein mit dem ersten Input. Wir werden zwei kurze Inputs hören, dann diskutieren wir kurz auf dem Panel und dann alle gemeinsam. Du hast das Wort.
Dankeschön. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, nachher mit Ihnen heute hier zu diskutieren. Jetzt habe ich so einen ungefähr 11-minütigen Input vorbereitet zum Themenfeld Digitalisierung und Öffentlichkeit. Denn neue Medientechnologien und Öffentlichkeit, das sind ja zunächst einmal zwei Begriffe, die im Diskurs um die Veränderungspotenziale des Internets äußerst häufig miteinander verknüpft worden sind und noch immer verknüpft werden. All diese Aussagen, die Sie jetzt da oben so, sage ich mal, latent angeschlagen sehen, bezogen sich ursprünglich aber nicht auf das Internet, sondern bereits auf die neuen Medien der 70er und 80er Jahre. Die Zeit etwa sah angesichts der ersten Videokassetten das Ende klassischer Massenmedien voraus und Hans Magnus Enzensberger sah bereits in den elektronischen Medien der 70er Jahre, also Schmalfilmkameras und Tonbandgeräte, das Potenzial für neue netzwerkartige Kommunikationsmodelle, die einem hierarchisch organisierten Modell von Öffentlichkeit entgegenstehen. Und genau in diesem Sinne bieten auch das Internet und die Digitalisierung seit den 90er Jahren immer wieder eine ideale Projektionsfläche für vielgeartete Hoffnungen auf dezentralere Öffentlichkeitsstrukturen, die mit einem Empowerment der individuellen Mediennutzer sowie einem bedeutungslos traditioneller oder professioneller Inhalteanbieter einhergehen sollen. Die empirische Realität sieht allerdings bis dato ein wenig anders aus. Zum Ersten zeigt sich mittlerweile recht deutlich, dass die Hoffnungen auf einen dezentral organisierten Bürgerjournalismus bislang kaum in Erfüllung gegangen sind, jedenfalls nicht in der Radikalität wie erwartet, ganz im Gegenteil. Für die USA etwa bilanzierte eine breit angelegte Metastudie zuletzt für das Jahr 2015, dass die Mehrheit der Infoangebote im Web nach wie vor auf einem relativ fixen oder sogar zurückgehenden Pool of Original Reporting bei traditionellen Medienanbietern basiert. Zum Zweiten zeigt sich, dass heute wesentliche Plattformen des öffentlichen Austausches im Netz durch eine sehr kleine Zahl an global agierenden Technologieunternehmen betrieben und kontrolliert werden. Und damit geht nicht nur eine immer offensichtlichere, ökonomischere Macht einher, wie man an den, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, an den radikal sehr schnell steigenden Umsatzzahlen erkennen kann, sondern ebenso eine immer weitreichendere Macht über die anfallenden Daten und, das ist soziologisch besonders interessant, eine sich beständig ausweitende, regelsetzende Macht. Denn auch abgesehen von direkten Zensurmaßnahmen legen die technischen Plattformstrukturen von Facebook, Twitter, anderen Anbietern nicht nur spezifische Kommunikationsweisen nahe, während sie andere eher erschweren, sondern sie bestimmen auch auf essentielle Weise mit, welche Inhalte für die jeweiligen Nutzer sichtbar werden oder eher unsichtbar bleiben. Und zum Dritten lässt sich zwar durchaus sagen, dass das Internet die gedruckte Zeitung zunehmend abgelöst hat, aber nach wie vor spielen Radio und Fernsehen für die Gesamtbevölkerung in der sich noch immer steigernden täglichen Mediennutzung eine sehr prominente Rolle. Zwar nutzten 2017 über 85% der Bevölkerung das Internet an sich regelmäßig, was die Frage anschließt, was machen die anderen 15%, wird allerdings nach der täglichen Nutzung des Social Webs gefragt, konnten auch in den letzten Jahren lediglich Facebook und WhatsApp zweistellige Prozentwerte erreichen, also in der täglichen Nutzung für die Gesamtbevölkerung, während Blogs mit 2-4% und Twitter mit 1% auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau verharren. Dass sich der Medienwandel weniger radikal vollzieht als angenommen, zeigen dann auch die Antworten auf die Frage, wo sich die Befragten gestern über das aktuelle Geschehen informiert haben. Die überwiegende Mehrheit der Befragten aus dieser Studie für das Jahr 2016 griff vordringlich auf die Offline- und Online-Angebote von klassischen Rundfunksendern oder Zeitungen zurück. Das sind die blauen Balken, während Blogs und Social Networks in diesem Bereich noch eher eine untergeordnete Rolle spielten. Darüber hinaus suggerieren Nutzungs- und Content-Studien aus den letzten Jahren, dass die regelmäßigen Nutzer von Social Networking-Portalen primär an Individualkommunikation und Unterhaltung interessiert sind. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Rangliste, wie sich auch die übergreifend meistgeteilten Inhalteanbieter im Social Web dann doch wieder vordringlich aus dem Milieu klassischer Medienanbieter speisen. In der hinten angeschlagenen Top 10 für 2018 im April finden sich neben Bild, Focus, Welt, Spiegel und RTL nur wenige alternative Angebote und eines davon ist die Satire-Seite der Postillon. All das heißt nun freilich nicht, dass die Präferenzen der Web-Intensivnutzer keine Effekte auf die gesellschaftlichen Öffentlichkeitsstrukturen hätten, aber die generellen Nutzungsmuster sprechen bis dato eben kaum für die angenommene totale Erosion klassischer Massenkommunikation oder einen allgemeinen Relevanzverlust professioneller Inhalteanbieter. Und das heißt natürlich auch nicht, dass Many-to-Many-Kommunikation im Social Web keinen diskursbestimmenden Einfluss haben könnte. Die mittlerweile vielzähligen Hashtag-Dynamiken auf Plattformen wie Twitter, MeToo ist das beste Beispiel, sind wie gesagt sehr einschlägige Beispiele dafür. Aber auch in diesen Fällen haben klassische journalistische Anbieter ab einem gewissen Schwellenwert sehr wesentlich zur weiteren Verbreitung und Verstetigung der jeweiligen Diskurse beigetragen. Und vor dem Hintergrund dieser und anderer empirischer Dynamiken setzt sich in den Sozialwissenschaften denn auch mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass nutzerzentrierte Austauschprozesse im Social Web und Massenmedien weniger in einem direkt konkurrierenden Verhältnis zueinander stehen, sondern vielmehr komplementär aufeinander aufbauen. Das heißt, Variationen, also zum Beispiel neue Sichtweisen oder neue politische Haltungen, verdichten sich zunächst einmal in Teilöffentlichkeiten, bis sie fallweise gesamtgesellschaftlich beobachtet werden, in die gesamtgesellschaftliche Gegenwartsbeschreibung eingehen und durch große massenmediale Anbieter reflektiert werden. Und in eben diesem Prozess spielen verschiedene Medientypen jeweils eine ganz eigene Rolle. Auf der Ebene der Individualkommunikation, also im Austausch mit, sage ich mal, eher dem persönlichen Nahkreis, dem Austausch unter einem eher kleinen Personenkreis, flexibilisieren Mikromedien wie der Brief, Telefon oder heute E-Mails, Chats, WhatsApp die Kommunikation. Auf mittlerer Ebene vereinfachen sogenannte Mesomedien wie heute Social Media am Web, früher Special Interest Veröffentlichungen, die Kommunikation in eingegrenzten Teilöffentlichkeiten, also sozusagen auch das politische Agenda-Setting auf Meso-Ebene, und Massenmedien definieren unter der andauernden Konkurrenz der einzelnen Anbieter auf der Ebene der gesellschaftsweiten Gegenwartsbeschreibung, was kurzfristig relevant gesetzt wird, indem sie aus der Menge, aus der Vielzahl an zirkulierenden Inhalten jene Angebote auswählen, die in irgendeiner Form anschlussfähig erscheinen. Und die Hauptleistung liegt dabei eben nicht, das könnte man ja denken, in umfassender Vergegenwärtigung, sondern im pointierten Vergessen, denn nur weniges kann überhaupt gesellschaftsweit verbreitet werden. Also aus der angeschlagenen Sicht erscheint eine grundsätzliche Erosion dieser in den 90er Jahren so benannten Realität der Massenmedien erst einmal unwahrscheinlich, zumal sich ja auch im Internet das Problem der Aufmerksamkeitsbindung widerspiegelt. Das heißt, ein einfaches Social Media Posting wird in der Regel nicht die gleiche Beachtung erfahren wie der Beitrag eines bekannten Nachrichtenportals, zum Beispiel Spiegel Online. Zwar finden sich immer wieder Beispiele für Beiträge, die eine gesellschaftsweite Debatte anstoßen konnten, aber auf den einen viel reflektierten Tweet der Schülerin Naina kommen hunderttausende Postings zum gleichen Thema, die überhaupt keine Aufmerksamkeit erfahren. Nichtsdestotrotz sind durch die Online-Technologie natürlich eine Vielzahl an substanziellen Veränderungen angestoßen worden, und auf drei davon möchte ich es noch ganz kurz eingehen. Das sind zum einen algorithmisch vermittelte Kommunikationssphären oder auch persönliche Öffentlichkeiten, in denen sich Nutzer von Social-Networking-Diensten wie Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram bewegen. Sie zeichnen sich nicht nur durch dauerhafte Auffindbarkeit und Durchsuchbarkeit aus, sondern auch durch, und da werden wir nachher gleich viel mehr noch dazu hören, algorithmisch automatisierte Strukturierungsleistungen, die natürlich das individuelle Informationsmanagement erleichtern, aber auch, würde ich sagen, ich glaube, du würdest es vielleicht anders formulieren, aber in den mittlerweile sprichwörtlichen Filterblaseneffekten münden können. Zum Zweiten wird im journalistischen, vor allen Dingen im journalistischen Bereich, die klassische Zweiteilung zwischen Profis und Laien ein Stück weit aufgebrochen, da die erweiterten Kommunikationsstrukturen die punktuelle Ausführung nach Interesse journalistischer Tätigkeiten deutlich erleichtern. Und zum Dritten haben die erweiterten Vernetzungsstrukturen nicht nur die Konstitutionschancen für themenzentrierte, übergreifende Teilöffentlichkeiten erweitert, sondern, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, sie haben darüber hinaus die Sichtbarkeit der Austauschprozesse auf der mittleren Ebene der gesellschaftlichen Kommunikation drastisch erhöht, und daraus ergeben sich wiederum zahlreiche neue Irritationspotenziale. Für den Journalismus beispielsweise mündet diese erhöhte Sichtbarkeit in einer größeren Zahl an Recherchequellen, aber auch einem sehr viel höheren Integrations- und Aktualitätsdruck und auch für andere Funktionssphären können sichtbare Ballungen der Kommunikation im Web in Deutschland, mit der Vokabel Shitstorm benannt, zu nicht mehr übersehbaren Dynamiken werden, auf die in irgendeiner Form reagiert werden muss. Denken Sie zum Beispiel an die auch schon vor den ersten Straßenprotesten im Netz äußerst erfolgreiche Kampagne gegen die transatlantischen Freihandelsabkommen, auch ohne Martin Schulz, obwohl er jetzt auf diesem Foto mit dabei ist, an die anfänglichen Mobilisierungserfolge von Occupy Wall Street oder auch an die internetzentrierte rechtspopulistische Gegenöffentlichkeit um die sogenannte Alternative für Deutschland, deren Teilhabende praktisch nur noch mit Inhalten oder Meinungen umgeben sind, die ihrem eigenen Weltbild entsprechen. Soweit von meiner Seite. Ich glaube, ich habe es gerade so geschafft, die Zeit einzuhalten. Danke, dass Sie zugehört haben und ich freue mich jetzt auf den Impuls von Herrn Jungherr.
Ja, vielen Dank. Die Überleitung hast du schon gemacht. Also, Andreas.
Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und für diesen hervorragenden Beginn, also der Vermessung, mit welchem Phänomen wir es eigentlich zu tun haben. Ich habe keine Folien dabei. Auf jeden Fall versuche ich jetzt in auch ungefähr 10 Minuten einige Punkte mal anzusprechen, die im öffentlichen Diskurs sind. Und ich werde sie jetzt trotz der Einleitung nicht mit Mathe erschlagen, was glaube ich, uns allen gut tut. Also, ich glaube, wenn wir momentan in den öffentlichen Diskurs schauen, kann man manchmal den Eindruck haben, dass das Internet die Demokratie zerstört oder zumindest mal stark beschädigt. Also wir haben es hier mit einer Sache zu tun, die uns Trump geschenkt hat oder uns die AfD in dem Moment groß gemacht hat. Und deshalb ist es eine Sache, die wir unbedingt regulieren müssen. Ganz spannend, ich meine, wie du auch direkt am Anfang aufgezeigt hast, so noch vor 5 oder 6, 7 Jahren, als die andere Seite der Gesellschaft gewonnen hat, fanden wir alle noch, dass das Internet die Demokratie ungeheuer bereichert und ungeheuer, also Gegenöffentlichkeiten schafft. Und das ist eine ganz, ganz feine Sache ist, weil es endlich mal Stimmen zu Wort bringt, die in der Gesellschaft weniger zu Wort kommen. Das hat sich geändert, seitdem halt eben so die, wollen wir es mal sagen, also die in dem öffentlichen Diskurs oder den Medien, der Politik nicht immer geliebten Bevölkerungsgruppen jetzt eine höhere Sichtbarkeit erreichen, ab dem Moment bricht plötzlich das Internet die Demokratie. Hierzu würde ich sagen, es ist an sich alles ein bisschen besser, als wir es momentan in den Schlagzeilen hören. Und wenn wir uns empirisch anschauen, wie es um diese Phänomene steht, wie Echokammern, Filterblasen oder Fake News, ist es nicht ganz so wild, wie es uns manchmal manche Schlagzeile, die uns so entgegenschreit, vermeinen lässt. Das ist wichtig, dass wir da eine Balance finden, weil wir momentan sehr, sehr starke Regulierungsanstrengungen im Bereich des Internets vollführen, also was die Regulierung von politischem Ausdruck, politischer Sprache online in dem Moment betrifft. Da sind wir momentan alle sehr, sehr regulierungs- und eingriffsfreudig. Das kann aber sein, dass in dem Moment unsere Motivation auf Missverständnissen basiert. Und das könnte in dem Moment sein, dass wir hier gerade was kaputt machen, was ein sehr großes Potenzial birgt. Deshalb jetzt in meinem Impuls einige, hoffentlich Gegenpunkte zu dem, was so im öffentlichen Diskurs momentan diskutiert wird. Hier orientiere ich mich so an dem Untertitel unserer Veranstaltung, wo ja darüber gesprochen wird, dass digitale Medien uns informieren, manipulieren und vielleicht auch polarisieren. Und wenn wir uns dort im Detail mal anschauen, worum es mit diesen Claims zu tun haben, sehen wir, dass es nicht ganz so eindeutig ist, wie es ursprünglich erscheint. Wenn wir zum Beispiel über das Internet als Informationsmedium nachdenken, haben wir so zwei Welten, die wir in dem Moment sehen. Auf der einen Seite ist die Hoffnung, dass das Internet uns den Weg zu Informationen ebnet, die in den traditionellen Medien untergehen würden, die wir also insofern nicht wahrnehmen, weil es in dem Moment herrschende Hierarchien zum Beispiel nicht wollen, dass wir sie sehen. Aber das Internet öffnet uns den Weg. Das ist in den 90ern und 2000ern immer sehr, sehr positiv diskutiert worden. Gerade wird es in dem Moment sehr negativ wahrgenommen, diese Möglichkeit. Was da aber besteht, ist ein Phänomen, was die Kommunikationswissenschaft gerne Accidental Learning nennt, also quasi das zufällige Lernen. Das war früher, in dem Moment, wo wir uns noch alle mit dem Fernsehen beschäftigt haben, das ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber als wir uns mit dem Fernsehen beschäftigt haben, war so eine der großen politischen Wirkungen des Fernsehens, dass Menschen zufällig über Politik gelernt haben. Also sie schauen die Tagesschau, weil sie halt an Sportergebnissen und dem Wetter interessiert sind, aber sie müssen halt erstmal durch den politischen Block durch. Also lernen sie zufällig über Politik, obwohl sie eigentlich an Sport interessiert sind. Jetzt erlaubt ihnen das Internet in dem Moment zu sagen, ich will nur noch Sportnachrichten sehen. Und der Sportteil im Internet hört auch nie auf. Also Sie können da genug lesen, um sich quasi mit Ihrem Lesebudget des Tages in dem Moment voll zu beschäftigen. Also insofern könnte es durchaus sein, dass das Internet dazu führt, dass Accidental Learning zurückgeht, weil wir nur noch nach unseren Interessen gesteuert Informationen wahrnehmen. Das wäre ein Problem. Wenn wir jetzt aber empirisch uns anschauen, wie es um das politische Wissen von Facebook-Nutzern befasst ist, da sehen wir, dass viele von diesen tatsächlich Zeichen von Accidental Learning haben. Also sie sind nicht an Politik interessiert, aber weil halt der lästige Schulfreund von nebenan halt in der Jugendorganisation der beliebigen Partei unterwegs ist, kriege ich halt in dem Moment regelmäßig politische Nachrichten. Oder ich kriege halt den Hinweis, ah ja, da ist ein politischer Artikel, den man da geliked hat, vielleicht lese ich dann auch. Und das, was wir hier sehen, ist, dass Menschen, die eigentlich nicht an Politik interessiert sind, durch Facebook auch Informationen wahrnehmen. Das ist, also dieser empirische Befund, der in dem Moment existiert, widerspricht in dem Moment so einigen, was wir in dem Moment in den öffentlichen Medien über die Filterblase oder Echokammern in dem Moment hören, wo wir den Eindruck haben, dass uns gerade Facebook oder Twitter uns einsperrt in den Bereich von Dingen, die wir politisch gut finden, die wir politisch mögen. Das Problem ist, dass halt in dem Moment die Filterblase oder Echokammern empirisch bisher nicht belegt sind. Sie haben es mit relativ intuitiven Ideen zu tun, wo jeder in dem Moment halt sagt, ja, ich sehe eine ganze Menge von Sachen auf Facebook, denen ich übereinstimme. Insofern glaube ich, das ist plausibel. Aber wenn Sie tatsächlich systematische Untersuchungen durchführen, sehen Sie, dass diese Effekte so nicht auftreten. Und hier haben wir es mit einem interessanten Befund zu tun, weil wir auf der einen Seite sehen, dass Menschen auf Facebook tatsächlich Dinge lernen, die sie ansonsten nicht gesehen hätten, zum Beispiel Politik. Aber auf der anderen Seite reden wir in der Öffentlichkeit nur darüber, wie Facebook die Demokratie gefährdet, uns alle polarisierter macht, weil Menschen angeblich nur noch das sehen, womit sie überhaupt von Anfang an übereinstimmen. Und hier haben wir es mit so einem Problem zu tun, dass halt die Empirie nicht notwendigerweise mit dem Marketing von Ideenhändlern, also und öffentlichen Rednern und schlauen Feuilletonisten einhergeht, weil die Empirie eben Zeit braucht. Die Empirie braucht Zeit, die Empirie braucht Geld und dann sind die Befunde auch nicht immer eindeutig. Der Feuilletonist hingegen hat eine sehr klare Meinung und kann die in dem Moment auch sehr geschult ausdrücken und plötzlich glauben wir ihm. Und beim Internet haben wir es mit sehr vielen Phänomenen zu tun, wo wir uns momentan bei der Regulierung und bei unseren öffentlichen Diskursen sehr viel mehr an der Meinung des Feuilletonisten ausrichten als in den empirischen Befunden. Und hier würde ich argumentieren, dass wir es mit einem Problem zu tun haben. Ein ähnliches Beispiel sehen wir in dem Moment, wenn wir über Dinge reden wie Fake News oder Cambridge Analytica, also Psychrometric Targeting, was uns ja in dem Moment alle so die letzten Monate entweder amüsiert oder erregt hat, also vielleicht auch erregt und amüsiert, je nachdem wie ihre Vorlieben sind. Auf jeden Fall, wo man in dem Moment argumentieren würde, hier glauben wir ja plötzlich, dass Donald Trump die Wahl darüber gewonnen hat, weil eine Firma mit quasi magischer Fähigkeit aus Facebook-Daten psychische Verwundbarkeiten von Wählern in dem Moment herauskristallisiert hat und ihnen dann genau die Werbung angezeigt hat, die dazu führt, dass sie für Donald Trump in dem Moment halt abstimmen. Wenn wir uns aber im Detail das in dem Moment anschauen, dann sehen wir dass Psychometric Targeting vielleicht im Marketing hilft, wenn es ihnen darum geht, dass sie eine niedrigschwellige Kaufentscheidung triggern wollen. Also, dass sie einfach in dem Moment sagen wollen, ja, die Socken, die ich mir jetzt gestern auf Amazon in dem Moment halt angeschaut habe, die werden mir jetzt auf Facebook nochmal angezeigt und die kosten halt nichts und deshalb klicke ich halt auf Kaufe ich, wenn mich die Werbung auf eine bestimmte Art und Weise anspricht. Allerdings sind Wahlentscheidungen nicht vergleichbar zu solchen niedrigschwelligen Kaufentscheidungen. Also ist insofern auch Psychometric Targeting in dem Moment deutlich weniger, wenn Sie so wollen, gefährlich oder vielversprechend, je nachdem, ob Sie politischer Kommunikator sind oder nicht. Das heißt also, wir haben es grundsätzlich mit einer Sache zu tun, die sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und wenn wir uns dann tatsächlich anschauen, wie die Donald-Trump-Kampagne gearbeitet hat, sehen wir auch, dass diese Modelle aller Voraussicht nach gar nicht genutzt worden sind, sondern in vorläufigen Kampagnen, in denen er zum Einsatz geführt worden ist. Warum glauben wir jetzt alle, dass das so entscheidend war? Wir glauben es einerseits, weil in dem Moment die Firma Cambridge Analytica ein sehr, sehr klares Verkaufsinteresse hat. Also wir haben es mit Akteuren zu tun, die wir befragen, was funktioniert in der Politik, was funktioniert im politischen Marketing. Und wir fragen immer genau denjenigen, der uns diese Service-Dienstleistung verkaufen will. Und natürlich sagt uns Cambridge Analytica, das ist super wichtig, das wirkt ungeheuer. Dann fragen wir die Wissenschaftler, die diese Modelle gebaut haben, die sagen auch, das ist super entscheidend. Warum? Weil ja genau ihre Zitationen davon abhängen, wie entscheidend das ist und ihre Betraterverträge. Insofern gehen wir quasi in dem Moment zum Fuchs und fragen den Fuchs, wie wir am besten unser Hühnergehege in dem Moment sichern sollten. also wo die tatsächliche Gefahr besteht. Wir schauen aber nicht in dem Moment auf empirische Befunde, wie tatsächlich Wahlkampf abläuft oder wie politische Entscheidungen ablaufen. Und wiederum löst genau ein solches Missverständnis in dem Moment Regulierungsbestrebungen ein. Wir fangen an, in dem Moment über Facebook nachzudenken und zu sagen, was darf Facebook eigentlich? Dürfen Parteien überhaupt auf Facebook noch Werbung machen? Wer darf das oder ist das überhaupt gefährlich oder sollen sich da alle in dem Moment raus zurückziehen? Und das, was in dem Moment die Gefahr, die darin besteht, ist, dass wir auf einer sehr, sehr schwachen empirischen Basis anfangen, Entscheidungen zu treffen, die sehr, sehr weitreichend sind und unter Umständen tatsächliche demokratische oder auch also politische Fähigkeiten und Vorteile, die diese Werkzeuge in dem Moment bringen, unter Umständen ausschalten. Denn wenn wir darüber nachdenken, dass Facebook ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug dafür ist, für gerade kleine politische Organisationen sich erstmal zu organisieren, für Bürgergruppen zusammenzufinden und zu sagen, okay, lasst uns hier was gemeinsam machen, hier stört uns etwas, dann sehen wir, dass diese Plattform sehr, sehr viel niedrigschwellige Partizipation ermöglicht, wir das aber gerade in Gefahr sind, gerade kaputt zu regulieren. Also denken Sie an die aktuelle Datenschutzverordnung, die dazu führt, dass diese Werkzeuge sehr, sehr schwerer nutzbar sind, gerade von kleinen Akteuren, weil wir Angst haben vor großen Gefahren, die in dem Moment empirisch nicht belegt sind, aber sehr, sehr gute Geschichten erzählen. Ich glaube, ich bin gerade am Ende meiner Zeit und insofern freue ich mich, Ihnen dann in der Fragestunde nochmal darzulegen, ob wir tatsächlich über polarisierte Gesellschaften reden können oder nicht. Aber als Fazit, wir wissen momentan noch zu wenig empirisch tatsächlich darüber, was das Internet oder bestimmte Werkzeuge auslösen. Der Grund dafür ist, empirische Studien kosten Geld, gerade wenn sie belastbar sein sollen, kosten viel Geld und kosten in dem Moment auch Zeit, um sie umzusetzen. Der Meinungsautor im Feuilleton ist immer sehr, sehr viel schneller und kann sich unter Umständen auch besser ausdrücken als der gemeine Wissenschaftler, der sich dann ja auch gerne auf die längeren Sätze und die 5-Euro-Worte in dem Moment dann zurückzieht. Und insofern haben wir es hier in dem Moment mit einer Waffenungleichheit zu tun. Und vielleicht in dem Moment, das Grundproblem an der Sache ist, anders als früher geht es nicht mehr darum, dass wir vielleicht die demokratischen Fähigkeiten des Internets überschätzen. Das hat niemandem geschadet. Was aber jetzt gerade passiert ist, wir überschätzen massiv die Gefahren der Demokratie, die mit dem Internet verbunden sind. Und unter Umständen führt es in dem Moment dazu, dass wir Regulierungen umsetzen, die dann tatsächlich demokratische oder Probleme in dem Moment dann tatsächlich auslöst. Vielleicht als Fazit, also die Dinge waren nie so gut, wie behauptet worden ist und die Dinge sind auch Gott sei Dank nicht ganz so schlecht, wie momentan behauptet wird und ich freue mich auch auf die Diskussion. Ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr spannend. Danke für die beiden Inputs. Wir werden jetzt hier ein bisschen noch auf dem Panel diskutieren, bevor wir gemeinsam alle diskutieren, dass wir einerseits sozusagen Veränderungen sensibel beschreiben wollen, die ja auch stattfinden, die aber nicht so krass sind, wie es sozusagen teilweise dann in öffentlichen Debatten oder auch im Fach, also zumindest in meinem Fach der Soziologie, dann auf einmal diskutiert werden. Wir sollen nicht den Selbstbeschreibungen von Feldern aufsitzen, zum Beispiel, weil jemand, der Social Media Targeting macht, halt nicht sagen wird, das bringt nichts. Also das ist eher unwahrscheinlich, vor allem, weil das eine Unternehmensfrage ist. Und wir sollen uns nicht sozusagen dem Marketing von Ideenhändlern ergeben. Und dann ist die Frage, die sich so für mich anschließt, was sind so vielleicht die Voraussetzungen, die wir so haben müssen, um dann noch sozusagen diese Geschichten zu verstehen. Also was ich damit meine ist, also als ich angefangen habe, mich mit diesem Themenfeld zu beschäftigen, haben alle gesagt, wieso denn Internet und Politik ergibt gar keinen Sinn, total unwichtig. Inzwischen haben wir auf der anderen Seite so eine hysterische Überformung, wo dann gesagt wird, okay, das entscheidet alles. Also wie kann man denn damit irgendwie produktiv umgehen? Vielleicht erstmal an dich.
Ja, ich glaube, das ist so die 5.000-Euro-Frage an sowohl Wissenschaft als auch Gesellschaft.
Und vielleicht kannst du noch sagen, was ein 5-Euro-Wort ist.
Divers, pluralistisch. Naja, das deutet halt auf ein Latinum hin. Und ich meine, das Latinum ist in dem Moment dann ökonomisch verknüpft, um 5-Euro-Wort zu beschreiben. Also insofern, also die längeren, die mehrsilbigen Worte, die in dem Moment darauf hindeuten, dass man durchaus schon mal ein Fremdwörterlexikon in der Hand gehabt hat. Also ja, also insofern, ja, sorry.
Habitus.
Ja, genau. Okay. Ja, sehr gut. Ja, die Soziologen kommen zu Hilfe. Also ich glaube, das Grundproblem, was wir momentan sehen, ist, die Digitalisierung hat massiv Gesellschaft verändert. Also wenn wir darüber reden, wie der Arbeitsablauf von Journalisten heute aussieht und vor 10 Jahren ausgeschaut hat. Es ist ein komplett anderes Berufsfeld, es ist ein komplett anderes Geschäftsmodell, was hinter Journalismus in dem Moment steht. Also wir haben eine massive gesellschaftliche Veränderung. Wenn Sie in dem Moment mit Wirtschaftsunternehmen in dem Moment reden, wie Produktionsketten in dem Moment organisiert sind, alles Dinge, die in dem Moment an der Digitalisierung hängen, die sich massiv verändert haben. Und in Deutschland sind wir in dem Moment immer an diesem Punkt, dass wir diese Arten der Veränderung unterschätzen. Also wir sind immer an diesem Punkt und sagen, jo, Mercedes ist ein Mercedes. Aber dass halt in dem Moment unter Umständen sich die Produktionskette in dem Moment geändert hat, um dieses Auto zu produzieren und die Voraussetzungen, um dieses Auto in dem Moment wettbewerbskonform zu produzieren oder auch in dem Moment zu vermarkten, das hat sich in dem Moment tatsächlich geändert. Genauso in dem Moment in der Produktion von Nachrichten. Das Problem ist dann die Frage, heißt das jetzt auch, dass in dem Moment das Internet einen ähnlichen Effekt darauf hat, wie wir unsere politischen Meinungen bilden? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist in dem Moment eine Sache, die stabiler ist. Wir müssen uns eher in dem Moment darüber unterhalten, wie jetzt zum Beispiel eine Veränderung des Geschäftsmodells Journalismus zu einer anderen Art von Nachricht führt, zu einer anderen Art von Verknüpfung, wie Informationen in den Nachrichten auftauchen, um dort dann quasi den Effekt des Internets in dem Moment eher einzuschätzen. Der Effekt liegt nicht in der Wahlentscheidung, sondern liegt in dem Moment darin, welche Informationen ich zum Beispiel zugrunde liegen habe, wenn ich diese Entscheidung treffe. Der Punkt ist, das ist die weniger interessante, weil kompliziertere Frage. Wir reden lieber davon, dass jemand sich manipulieren lässt und dass sich Meinungen in dem Moment ändern, dass aber auch ein Effekt darin bestehen kann, dass sich die Zusammensetzung von Informationen ändert, die man in dem Moment sieht, ein Effekt, der vielleicht geringer ist, der in dem Moment nicht in dem Moment so einen Erdbebeneffekt mit sich bringt, das ignorieren wir momentan. Und insofern glaube ich, ist das Problem, dass wir nicht, dass wir den Effekt des Internets als solchen falsch einschätzen, denn der ist sicherlich da. Wir reden nur an den falschen Punkten, wo dieser Effekt zu sitzen ist oder zu suchen ist.
Darf ich da vielleicht ganz kurz an einem Punkt ganz kurz gegenreden, weil so ich finde die Aussage, dass wir in Deutschland tendenziell die Digitalisierung unterschätzen, das würde ich so nicht stehen lassen wollen, weil gerade wenn es so um die Folgen der Digitalisierung geht, da werden die Erwartungen pessimistisch oder optimistisch auch dann gleich sehr hoch. Also wenn Richard David Precht sagt, 40-50% der Arbeitsplätze werden durch die Digitalisierung verloren gehen, dann ist das eine Einschätzung, die bei jeder neuen Technologie immer wieder hochkommt, ob es jetzt Digitalisierung, Automatisierung, Industrialisierung heißt, aber dadurch nicht richtiger wird. Also da wird, finde ich, sehr pauschal argumentiert bei dem Mercedes auf ähnliche Art und Weise. Also ich würde dafür plädieren, aber es geht am Ende dann doch wieder in dieselbe Richtung, so ein bisschen hoch aufgelöster sich das Ganze anzuschauen. Auch was du jetzt gerade gesagt hast in Richtung, klar, natürlich werden massenmediale Anbieter nicht gleich irgendwie vom Markt geschwemmt oder verlieren nicht gleich ihren sämtlichen Einfluss auf die politische Meinungsbildung, aber die Prozesse, die dahinter stehen, das hast du ja auch gerade dargestellt, sehr schön, die verändern sich eben dramatisch.
Vielleicht kannst du auch noch einen Satz dazu sagen, wie man sozusagen balanciert zwischen dem, dass man Veränderungen beschreiben will und nicht diesen Feld-Selbstbeschreibung oder sozusagen auch diesen diskursiven Hegemonie von zum Beispiel Krisenbeschreibungen aufzusitzen.
Also was ich immer gerne mache in meiner Forschung, ich beginne immer gerne mit so einer historischen Einordnung. Ja? Also meinetwegen auch diskursgeschichtlich. Was war denn von all dem, über das wir jetzt reden, schon mal da? Und meistens ist es ziemlich viel. Und meistens ist es auch in ähnlichen Kontexten entstanden. Und
wenn kannst du ein Beispiel nennen?
Also das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es ein bisschen von hier weggeht, aber ich habe gerade gestern einen Text gelesen von 1977, der sich mit der Ausformung der postindustriellen Gesellschaft beschäftigt. Und die eine Position war, es wird alles noch viel krasser, der Kapitalismus wird ins Extremum geführt. Und die andere war, nein, wir landen jetzt bei einer dezentralisierten Gesellschaft so in Richtung Postwachstumsökonomie. Und das gab es auch schon 1977, das gibt es heute immer noch. Aber auch die ganzen Erwartungen, die ich auch gerade am Anfang angeschlagen habe, die verändern sich in der Gestalt immer etwas, aber im Kern sind sie eigentlich immer sehr ähnlich. Und sie sind, das haben alle gemeinsam, viel zu pauschal. Sie reflektieren nicht, dass die Effekte eben nicht über die gesamte Gesellschaft sich gleich vollziehen, sondern dass es Ungleichzeitigkeiten gibt, dass zum Beispiel die Effekte des Internets, die Nutzung des Internets in unterschiedlichen sozialen Milieus total unterschiedlich ist. Und deswegen kommt ja überhaupt so eine Statistik zustande, dass Radio und Fernsehen noch immer in der täglichen Mediennutzung so eine dominante Rolle spielen. Wenn man die gleiche Grafik machen würde für 14- bis 29-Jährige, sähe das Ganze natürlich anders aus.
Mhm. Du hast vorhin den Fall Cambridge Analytica angesprochen, also auf die deutsche Diskussion übersetzt ist ja dann sozusagen die Frage aufgetaucht vor, ja, so ein bisschen im Vorfeld der Bundestagswahl, ob denn jetzt Bots unsere Wahlen manipulieren. Vielleicht kannst du erstens was dazu sagen, was das ist technisch, also was bedeutet das, wenn von diesen Bots gesprochen wird, und zweitens, ist diese Sorge berechtigt? Also du hast gerade für den US-Wahlkampf schon das so ein bisschen aufgeklärt, aber vielleicht kannst du nochmal allgemeiner was dazu sagen zu der Gefahr, die da von diesen Programmen ausgeht.
Also das Spannende oder das Vielversprechende am deutschen Wahlkampf ist an sich, dass da wenig Geld im Spiel ist, und insofern haben wir auch vergleichsweise relativ wenig Technologie oder auch wenig Anreiz, in dem Moment dort einzusteigen, weil der Markt einfach sehr gering ist. Also insofern sind wir in Deutschland da immer noch mal ein Stück weit sicherer als in den USA, weil dort einfach sehr viel mehr Geld im Spiel ist, also wird auch sehr viel mehr Geld dumm ausgegeben. Und einer der Punkte, wo in dem Moment in den USA sicherlich Geld ausgegeben worden ist, ist in dem Bereich der Bots. Also quasi sie haben automatisierte Accounts, die im Internet für sie Stimmung erzeugen. Also sie sind ein Kandidat einer beliebigen Partei und sagen sich, ah ja, meine Tweets sollten mehr Resonanz online erzeugen, also kaufe ich 1.000, 2.000, 4.000 Bots, die in dem Moment mich retweeten und meine Accounts liken und vielleicht, wenn sie sehr viel Geld in die Hand nehmen, auch eigenständig eben Nachrichten erzeugen, die in dem Moment ihre Tweets in dem Moment befeuern. Dass man das in dem Moment in automatisierten oder in digitalen Systemen findet, ist nicht überraschend. Also das sehen wir auch auf Rating-Plattformen, wo es ein sehr, sehr großer Sport ist, in dem Moment bestimmte Angebote hochzupushen. Und also auf kommerziellen Plattformen, wo sie sich unter Umständen eben auch daran orientieren, kaufe ich ein Produkt oder buche ich ein bestimmtes Hotel, was halt viele Likes in dem Moment hat oder viele positive Wertungen, dann sind sie unter Umständen eher bereit, das in dem Moment wahrzunehmen. Das haben jetzt verschiedene Leute in dem Moment versucht, auch im politischen Umfeld unterzubringen. Gerade aus dem Versuch, dass wenn sie einen Tweet viel liken oder häufig retweeten, dass dann Journalisten eher bereit sind, dieses Tweet dann auch in dem Moment in ihrer Berichterstattung einzubinden. Also können sie in dem Moment sagen, unter Umständen hilft ihnen so ein Bot-Netzwerk, in die Medien zu kommen. Also insofern geht es gar nicht mehr um die Interaktion, die sie auf Twitter auslösen, sondern es geht darum, dass sie die Journalisten täuschen, dass sie in die Medien kommen. Insofern ist quasi wenn Sie von der Gefahr ausgehen wollen, der Digitalisierung oder dieser Bots auf die Demokratie, dann besteht die Gefahr, dass Bots unter Umständen Aktivität online simulieren für bestimmte Positionen, für bestimmte Aussagen und dass Journalisten in dem Moment sagen, ja, jetzt sind 30 Likes, jetzt müssen wir aber auch drüber reden. Und insofern haben sie es in dem Moment mit einer Gefahr zu tun, die im Wesentlichen in der Nutzung von Journalisten dieses Werkzeugs abhängt. Es hängt gar nicht mal damit am Tool, es hängt gar nicht an der Technik, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass Selektionskriterien von Journalisten noch nicht robust sind gegenüber so einer Manipulation. Hat es in Deutschland stattgefunden? Also verschiedene Kollegen haben nach Bots gesucht, haben zu ihrer Enttäuschung relativ wenige gefunden und würden in dem Moment halt sagen, ja, in Deutschland war das jetzt nicht so das Problem. Heißt es jetzt, dass wir nie ein Problem mit Bots haben werden? Sicherlich nicht. Das heißt nur, dass wir es momentan in dem Moment noch nicht gesehen haben, weil unter Umständen auch einfach die Akteure nicht genug Geld haben, um das da rein zu investieren oder nicht genug Interesse haben oder auch glauben, dass eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Umständen ein bisschen robuster ist in seinen Auswahlkriterien.
Ich meine, vielleicht kann man ergänzen, du hast ja auch gerade gesagt, es ist ein relativ neues Phänomen. Und klar, wenn etwas neu ist, dann gibt es eben noch nicht so dann haben sich die Selektionskriterien oder sagen wir mal die Beobachtungskriterien noch nicht angepasst. Die Frage ist, wird es in 5 bis 10 Jahren, würde das noch funktionieren oder fällt es dann sofort auf? Mir fällt dieses Beispiel ein von diesem Fake-AfD-Profil, was dann, sage ich mal, sehr aufwendig von Datenjournalisten irgendwann dekouvriert wurde. Da würde man das nächste Mal wahrscheinlich sehr viel besser darauf aufpassen, dass sowas nicht einem durchrutscht.
Ja,
das ist ja auch peinlich für den Journalisten, der darauf reinfällt.
KI wird aber auch schlauer, ne?
Ja, natürlich, klar. Also, Aufrüstung beide.
Also ich glaube, der Punkt ist halt, wir überschätzen unter Umständen die Korrektheitsziele des Journalisten. Also es reicht halt unter Umständen, dass sie in dem Moment auf so einen Tweet aufnehmen und in dem Moment Reaktionen hervorrufen. Also all die Journalisten, die in dem Moment in den USA über Trump berichtet haben, waren wahrscheinlich nicht unbedingt alle Trump-Unterstützer und haben auch nicht alle geglaubt, dass das jetzt die Öffentlichkeit denkt, aber sie haben sich halt gesagt, boah, wenn ich jetzt hier meinen Artikel über Trump schreibe, dann wird mein Artikel hier 10-mal, also dann wird er einfach deutlich häufiger geliked und geteilt, als ein Artikel, der sich nicht drauf bezieht. Dasselbe mit der AfD momentan in Deutschland. Also Sie können damit rechnen, dass die Einschaltquoten, wenn Sie einen AfDler in dem Moment drin sitzen haben, deutlich steigen, weil Sie in dem Moment eine spannende, kontroverse Diskussion haben, weil in dem Moment sich das Netz darüber aufregt. Und insofern, glaube ich, ist es nicht unbedingt immer nur damit getan, dass es heißt, ach, der Journalist hat nicht verstanden, wie es funktioniert und er lernt es, sondern wir haben es unter Umständen auch mit Anreizen im Journalismus zu tun, die in dem Moment eben Korrektheit der Information unterordnen der Kontroverse, die sowas in dem Moment auslöst.
Das ist natürlich dann wieder eine Frage der Nachfrage des Publikums auch, ja, was das Publikum sich wünscht.
Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die auch dazu passt. Also vieles von dem, was wir diskutieren, wenn es um sowas wie Manipulation geht, ja, was ja auch natürlich was ist, was historisch immer diskutiert wurde. Ich denke da immer an den Volksempfänger beispielsweise. Da geht es ja dann, das funktioniert ja vor allem deshalb, weil es sich um Unternehmen handelt oder um eine Struktur, die ja sowas zum Beispiel dann auch anbietet. Also man kann bei Amazon Daten kaufen, man kann bei Facebook Daten kaufen, man kann bei Twitter Daten kaufen und Werbung kaufen. Also die Bots sind nochmal die eine Sache, aber was bedeutet das denn, dass es sich da um Unternehmen handelt oder welche Konsequenzen hat denn diese unternehmerische Form?
Ich möchte die Frage so ein bisschen uminterpretieren, aber ich würde sagen, eines der und das habe ich versucht so ein bisschen anzudeuten am Anfang, eines der Phänomene, das wirklich meines Erachtens neu ist, ist, dass, also wenn die These stimmt, dass sich öffentliche Kommunikation immer weiter ins Internet verschiebt, dann haben wir, wenn Plattformen wie Facebook, Twitter, andere Social-Media-Anbieter weiter an Dominanz gewinnen, eine sich steigernde Kommodifizierung des Raums öffentlicher Kommunikation. Und damit, das ist schon ein Problem, weil es nicht mehr auf in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren, da ging die Medienkritik in die Richtung, ja, wir müssen jetzt mal die 200 Verleger, die wir haben, irgendwie in Deutschland in den Griff bekommen, damit wir hier wieder, sage ich mal, eine ausgeglichene Berichterstattung haben. Mittlerweile, diese Plattformen, das sind sozusagen quasi monopolistische Strukturen auf weltweiter, fast, also in China sieht die Social-Media-Welt ein bisschen anders aus, aber auf beinahe weltweiter Ebene. Und da würde ich dir zum Beispiel jetzt so auf dieser Ebene nicht zustimmen bezüglich des Stichwortes Regulierung. Ich finde es auch wichtig, dass wir die Regulierung nicht übertakten in inhaltlichen Fragen, also dass man jetzt sagt, man macht irgendwie was weiß ich, man nach bestimmten Stichworten haut man Beiträge aus den Timelines raus und so weiter und so fort. Aber was ich schon eine sehr starke Regulierung oder was ich schon eine Frage der politischen Regulierung finde, wie viel Einfluss gesteht man einem einzelnen Unternehmen zu, welche Regulierungsmaßnahmen, die das Unternehmen auf der eigenen Plattform durchführt, müssen vielleicht eigentlich eher öffentlich oder durch die öffentliche Hand reguliert werden. Also es ist eine spannende Frage, weil sobald sich natürlich die öffentliche Hand zu stark einmischt, ist man schon wieder sehr stark bei, sage ich mal so Staatsintervenismus, ist auch nicht gut, aber ich sage nur, ich finde es beobachtenswert, dass wenn es sich auf wenige Plattformen konzentriert und da mittlerweile Unternehmen dahinter stehen, die Börsenwerte so dieser alten Schwergewichte, mal wegen der Stahlindustrie und so weiter und so fort, mittlerweile weit übertreffen, also zu den die Top Ten der größten Unternehmen, die wird von IT-Unternehmen dominiert, da muss man da schon hinterfragen, inwieweit der Staat da nicht irgendwie regulativ eingreifen muss.
Ja, ich glaube, da stimme ich dir vollkommen zu. Also es geht mir nicht darum zu sagen, wir sollen nicht regulieren. Wir sollen nur nicht blödsinnig regulieren. Denn also das, was du beschreibst, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir jetzt über Diskurs im Internet reden, dann meinen wir in dem Moment, was Leute auf Facebook kommentieren, was sie auf dem Moment auf einer Nachrichtenseite schreiben, was sie in dem Moment halt sehen. Also wir reden quasi Diskurs auf einer Plattform eines Privatanbieters, der in den USA in dem Moment halt sitzt. Und in dem Moment müssen wir darüber nachdenken, nach welchen Regeln das dort passiert, nach welchen Regeln werden hier Werbungen geschaltet. Da bin ich voll dabei. Wenn ich mir jetzt aber deutsche Regulierung gerade kürzlich in dem Moment halt anschaue, dann haben wir es eher damit zu tun, dass in dem Moment eine deutsche Regierung in dem Moment halt sagt, da passiert irgendwas, was uns nicht gefällt, nämlich wir Politiker und wir Journalisten werden online permanent beschimpft. Mhm. Das soll doch mal bitte jemand regeln. Ah ja, Mark Zuckerberg, du verdienst ja genug Geld, kannst du nicht ein paar Callcenter-Mitarbeiter einschalten, die diese Beleidigung weghauen? Da würde ich nämlich in dem Moment halt sagen, dass was da gerade passiert ist, eine staatliche Aufgabe verschiebt sich an ein Unternehmen. Also man sagt halt in dem Moment, wo wir in dem Moment sagen, politische Meinungsäußerung Politische Meinungsfreiheit ist eine Sache, die uns sehr, sehr viel wert ist, wo wir normalerweise Gerichte darüber entscheiden lassen, wenn eine Sache in Frage steht.
Ja.
Und jetzt sind es in dem Moment halbwegs ausgebildete Callcenter-Mitarbeiter, die an einer Checkliste von 5 oder 10 Punkten durchgehen und sagen, boah, das war beleidigend.
Ja, eben. Und da gibt es ja auch, sage ich mal, schon jetzt aus den letzten Jahren genug Beispiele, in denen Inhalte, sage ich mal, runtergenommen worden sind, die bei denen das eigentlich nicht gerechtfertigt worden wäre. Also das ist das Problem. Da werden eigentlich öffentliche Aufgaben privatisiert.